Bevor der nächste Film mit Schwester Yvonne kommt, ist eine Doppelfolge übrigens, eine total geniale Doppelfolge, möchte ich noch ein paar Anmerkungen geben. Und zwar, ich habe es extra aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse und damit ich es auch richtig sage. Also fast ein bisschen wie ein Nachrichtensprecher, gell? Und zwar geht es um die Kommentare, die hin und wieder abgegeben werden zu den Filmen. Wichtig, ganz wichtig, es sind keine Fachvorträge zu bestimmten Themen, die die Leute da von sich geben. Und also, wenn jemand meint, hey, da ist ja dieser oder jener Aspekt viel zu kurz gekommen, schon möglich, kann sein. Aber es sind keine Vorträge, sondern Geschichten, Lebenserfahrungen, subjektiv, ganz klar. Zweitens sind es keine Vorgaben in dem Film oder in den Filmen, die da heißen, wenn du das so und so machst, wenn du so und so glaubst, dann gelingt dir das Leben, dann gelingt es dir in deiner Situation auch. Nochmal, Lebenserfahrungen, Erfahrungen, die der Einzelne gemacht hat und über die er vor laufender Kamera erzählt. Und das ist gleich der dritte Punkt. Leute, hier sitzen keine Profis. Das sieht so aus, dass wir oft Wochen oder Monate lang vorher hin und her schreiben und die Leute sich dann bereit erklären, eine Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte zu erzählen. Und wenn die dann vor laufenden Kameras, um das mal so zu sagen, sitzen, dann sind sie nervös oder lachen vielleicht auch mal ein bisschen laut oder irgendwas. Bitte verzichtet auf Kommentare, die da heißen, der oder die lacht aber komisch oder der oder die leckt sich über die Lippen. Also, na kommt ihr hierher zum ersten Mal. Mal schauen, wie das dann so läuft. Die Geschichten gibt es, das habe ich schon mehrmals gesagt, die Geschichten gibt es deshalb, weil andere dadurch ermutigt werden, an den Schöpfer des Himmels und der Erde zu glauben. Das passiert durch die super frommen Geschichten. Und sie glauben an den Sohn des Schöpfers, der Himmel und Erde gemacht hat, der Sohn, der ewiges Leben schenkt. Das passiert durch die Sendungen, das ist genial. Kriegen wir immer wieder mit. Und das Positive von allem ist, das Positive, dass 90% der Kommentare, 90% unserer Community, die ja mittlerweile deutlich angewachsen ist, sind geniale Zuschauer. Ihr seid genial, ihr seid zugewandt, ihr seid hoffnungsfroh, ihr seid mit dabei und begeistert. Das ist echt, echt super. Und auch konstruktiv, da kann ja mal was schieflaufen, völlig klar. Super fromm. Ist eine super oder hat eine super Community. Wenn aber, jetzt kommt wieder dieses blöde Aber, wenn aber, sagen wir, Tausende von Kommentaren kommen, ist der Fall, und du hast 10% dabei, dann ist das nicht wenig. 10.000, 10%, das ist auch eine Nummer. Deshalb die Bitte. Und dann will ich wieder schweigen für die nächsten 100 Folgen zu diesem Thema. Überlegt euch, was ihr schreibt. Und diese Niedermach-Kommentare einfach lassen. Und das bringt mich zum nächsten Film. Das ist nämlich jetzt ein Film. Ja, sage ich, also das ist Schwester Yvonne. Schwester Yvonne. Wir saßen zusammen in der Nähe von Basel. Ich kannte ihre Geschichte, wie alle anderen auch, nicht. Und sie erzählt von ihrer Geschichte, sie war Hausfrau, sie war Mutter und Künstlerin. Und dann spricht Gott in ihr Leben, einfach so. Ohne, dass sie es wollte, ohne, dass es provozierte. Gott spricht in ihr Leben und davon berichtet sie. Da fällt mir sogar das Mikro weg. Davon berichtet sie und sie berichtet über Erfahrungen, die sich der eine oder andere von uns wünscht und nicht macht. Oder die dem einen oder anderen ziemlich fremd sind. So. Aus diesem Grund habe ich die Kommentarfunktion. Die ist freigeschaltet, aber wir lesen die Kommentare vorher durch. Zum Schutz von Schwester Yvonne, zum Schutz unserer Gäste. Damit, falls einer theologisch daherkommt und einen vom Acker lässt, dass wir diesen Kommentar dann nicht freigeben. Akzeptiert und respektiert jede Persönlichkeit, die sich hier vors Mikro traut. Am Anfang von Superform stand die Aussage, wir wollen Alltagshelden vor der Kamera sitzen haben. Bisher waren es über 240 Alltagshelden. Schwester Yvonne gehört dazu. Und ich wünsche euch jetzt bei einem Film, der so spannend, herausfordernd und manchmal auch schockierend ist, dass er wieder davor hängt an den Lippen der Erzählerin.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Du hast eine Tracht an. Was für eine Tracht ist es? Zu welchem Ort denn?
Oder? Ökumenische Gemeinschaft Dornach.
Dornach in der Schweiz.
Genau.
Eigentlich hätte man im Freien filmen wollen, gell? Aber... Regen macht einen Strich durch die Rechnung. Jetzt sitzen wir hier und ist doch auch wurscht.
Ist doch auch gut.
Ja.
Ist doch auch gut.
Seit wann bist du in Ordensschwester? Kann man das so sagen?
Ja. Ich würde sagen, so seit 2000. Es kam so ein bisschen fließend, erzähle ich dann.
Erzähl mal.
Ja.
Was ich witzig fand, ist, also muss ich echt lachen, sorry. Du schreibst in deiner Mail, das war nur ein Satz, du schreibst in deiner Mail, ich hatte ein Erlebnis mit Jesus und habe es dem Pfarrer erzählt und der hat mich in die Klapse eingewiesen.
Ja, okay, zu dem kommen wir noch.
Okay.
Es war nicht nur der Pfarrer allein. Ja.
Okay, ich lass dich los, Yvonne.
Erzähl. Also ich fange aber vorne an, als Kind. Ich denke, es ist wichtig.
Gut.
Also ich war als Kind, nachdem man mir erzählt hat, dass es den lieben Gott gibt und dass der schlauer ist als alle anderen, habe ich beschlossen, eigentlich immer ihn zu fragen, wenn es um eine Entscheidung ging. Es war auch nicht so eine herzliche Kindheit. Also ich war dann auch ein bisschen traumatisiert, strenger Vater. Mutter hat einfach alles mitgemacht, so, es war ein bisschen schwierig. Und ich mag mich gut erinnern, ich habe mich dann immer so vors Bett gekniet und mal so gefragt und gesagt, ich möchte jetzt das und dies und sag's mir einfach, wenn du nicht einverstanden bist. Es war so ein bisschen, ich war ein bisschen ein ketzerisches Kind. Habe immer gesagt, wenn du nichts sagst, dann gehe ich davon aus, ist alles
dann
okay.
Dann ziehe ich meinen Kopf durch.
Ist alles okay. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er da ist, dass er mir zuhört, auch beim Beten. So von der Wahrnehmung habe ich wirklich das Gefühl gehabt, er ist irgendwie da. Und so bin ich eigentlich durch die Kindheit hindurchgekommen. Ich wollte dann Lehrerin werden, habe gefragt, ob das auch okay ist, habe das dann gemacht. Und war dann eigentlich während der Ausbildung hier und da in einem Kloster in Solothurn. Und zwar war das so ein Frauenkloster. Und die haben damit gerechnet, dass ich dann nach der Ausbildung natürlich eintrete.
Warum hast du das gemacht?
Das hat sich ergeben. Wir waren mal auf Zeichnungstour dort. Und dann hat der Zeichnungslehrer, die hatten so einen Laden, und der Zeichnungslehrer hat gesagt, das wäre doch was für dich, Kloster. Und da war die Schwester war da, die hat uns den Laden gezeigt. Und der wusste ja nicht, dass ich das irgendwie so im Hinterkopf hatte. Und da habe ich gesagt, ja, wäre schon was. Kann man da mal vorbeikommen? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, komm doch mal.
Probeklostern?
Ja, Probeklostern. Und er, als wir dann raus waren, hat er sich entschuldigt, hat gesagt, nein, ich will dich da nicht in etwas hineinreiten. Ich habe gesagt, hey, ist alles okay? Und das hat sich dann so ergeben, dass ich dann manchmal wieder so 2 Wochen da war und habe dann gedacht, ja, vielleicht so nach 3 Jahren unterrichten könnte das sein. Es hat mir aber die Berufung gefehlt. So das ganz klare, hey, ich möchte, dass du das machst. Weil ich habe immer gesagt, dass ich muss vielleicht noch sagen, ich hatte immer Probleme mit dem Vaterunser, obwohl ich das dauernd gebetet habe. Da kam immer der Satz, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich habe immer gedacht, ich bete das immer. Dein Wille geschehe. Was mache ich, wenn der mich eines Tages beim Wort nimmt und kommt und sagt so, und ich sage dir jetzt, was ich von dir will. Und da war ich immer, bei diesem Satz war ich immer so ein bisschen verhalten. jahrelang, immer so ein bisschen.
Du hast ihn gebetet, aber gleichzeitig gedacht,
ja, aber so,
lass es.
Muss der drin sein. So. Ja. Ja, also irgendwie so, vielleicht eine Vorahnung. Und ich habe dann auch nicht gewusst, ja, wie soll ich jetzt damit umgehen, auch, dass ich da im Kloster war und vielleicht eben doch nicht unbedingt Kloster wollte. Also es war nicht so ganz klar. Und dann habe ich auch gesagt, falls du irgendwann mal was von mir möchtest, komm bitte persönlich vorbei, schick nicht einfach nur einen Engel. Also so frech war ich, also ich bin immer noch so frech. Das war so ein bisschen mein Gespräch mit ihm. Hä?
Auf dieser Ebene
war das eigentlich immer. Und er hat es anscheinend geduldet. Manchmal habe ich ganz frech gefragt, so, und wer hat eigentlich dich gemacht? Das habe ich schon als Kind gefragt. Und dann bin ich so wie ein bisschen ohnmächtig geworden. Also mir wurde wirklich schwindelig und ich bin so ein bisschen weggetreten. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Klaps. Das ist eine Ohrfeige, das fragst du nicht. Also für mich war das wirklich so ein Beweis, der ist da und das wird jetzt einfach nicht gefragt. Okay. Und ich bin eigentlich auch immer davon ausgegangen, dass andere Leute das auch haben. Also ich konnte nie verstehen, wenn jemand gesagt hat, er glaubt nicht an Gott. Und ich habe immer gedacht, wie kann man denn das nur? Ich habe erst später gemerkt, dass vielleicht solche Beziehung gar nicht da war. Also ich habe das erst später gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen anders war. Gut. Ich habe dann die Berufung nicht bekommen fürs Kloster, habe mich dann verliebt. Ich wollte dann heiraten. Ich habe gesagt, ich werde diesen Mann heiraten, es sei denn, du bist nicht damit einverstanden. Habe ich wieder nichts gehört, habe diesen Mann geheiratet. In der Zwischenzeit war ich Lehrerin und wir waren dann so, also Hausbau im Beruf, okay, dann zwei Mädel, Hausgeburten, so ein bisschen Vorzeigefamilie und ich wollte eigentlich nie,
also das ich bin ja nicht... Alles das, was du eigentlich nicht warst, oder? Von Anfang an. So die forsche, freche.
Ich bin so in zwei Beziehungen oder in kleinen Gruppen bin ich frech. In der großen Menge, da will ich nicht auffallen. Ah, okay. Also da bin ich so allein, da habe ich eine große Klappe, aber so einen großen Rahmen, da muss ich mich schwer überwinden. Und ich wollte eigentlich auch nichts anderes als eigentlich so Familie. Gutes christliches Leben führen, meinem Mann Hemden bügeln und Kindern Butterbrot schmieren. So, das war eigentlich ein bisschen unterrichten, ein bisschen was machen. Ich habe auch gemalt, ich hatte ein eigenes Atelier, so ein Milchhäuschen. Ich habe immer wieder Bilderausstellungen gemacht. Das war so mein Mix. Der war für mich okay.
Ja, warst du glücklich?
Ja. Und ich habe mir, das war eigentlich so die Erfüllung meiner ich sage jetzt mal Träume, meine Vorstellungen, was ich so aus dem Leben machen wollte. Aber schon sehr religiös sein, also das hat dazugehört, das war immer die Basis. Und dann, das war am 1. September 1997, Nachmittag um 1 Uhr, das ist die einzige Zeit, die ich noch weiß, sonst kann ich mir die Sachen nicht merken. Ich war allein im Haus, in der Küche, so ein bisschen von der Spüle weg, die Kinder waren damals 7 und 5,5, die waren im Zimmer. Mein Mann war vorübergehend ausgezogen. Wir hatten so ein Ehetief und zwar auch noch eine andere Frau im Spiel. Und der war ein bisschen weg, um sich überlegen, wie es weitergehen soll. Ich habe gedacht, das renkt sich wieder ein. Ja, und dann stand ich so in der Küche und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie der Körper wegging. Also das machte ziemlich schnell so schwupp. Und ich war quasi, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, ich sage es einfach mal, wie es irgendwie geht.
Mach das.
Ich habe einfach mich so als Kugel, etwa in dieser Größe, wahrgenommen, als Kugel, aber auch von außen gesehen. Und das war so in den Farben orange bis braun, braun eher überwiegend als orange. Und ich habe gesehen, was bis jetzt so gut war, was nicht gut war, so der Zustand meiner Seele oder meiner, was weiß ich. Und es war so ein Einheitserlebnis. Und dieses Spüren, was ist Gott? Diese reine, unberechenbare Liebe in ihrer vollen Intensität. die war einfach da. Und das Gefühl, ich bin ein Teil von allem und alles ist auch in mir drin. Also unheimlich. Im ersten Moment habe ich gedacht, ich sterbe. Hm? Das ist klar. Also wie ich gemerkt habe, da geht der Körper weg, habe ich gedacht, okay, Yvonne, das war's jetzt. Und ich weiß nur noch, dass ich so ein inneres Ja dazu gegeben habe.
So war es auch immer. Du wusstest ja nicht, was hier passiert, oder?
Nee, aber für mich, ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Hm? Da habe ich gesagt, okay, ja. Aber ich weiß noch, dass ich gesagt habe, aber hast du daran gedacht, da sind noch zwei kleine Kinder da? Das habe ich noch gesagt. Aber grundsätzlich ja. Und dann ist das passiert. Und ich weiß auch nicht, wie lange dieser Zustand war. Ob jetzt eine Sekunde oder 20, vielleicht irgendwo dazwischen. Wo es war, weiß ich auch nicht. Das war irgendeinem, vielleicht war es in der Küche, vielleicht war es im rundherum, war es eher schwarz. Aber ich war in diese Liebe gehüllt. Das ist unheimlich intensiv. Also das kann man sich nicht vorstellen. Es ist einfach die Harmonie pur. Ich habe als Kind schon immer gesagt, die Ewigkeit, du weißt, mir ist schnell langweilig. Und wenn ich mir vorstelle, ewig in einem Zustand, das muss ja was unheimlich Tolles sein, damit mir das nicht langweilig wird. Also lass dir da bitte was einfallen.
Lass dir was einfallen.
Das war immer so mein, lass dir bitte was einfallen. Und in diesem Moment habe ich gedacht, okay, das ist aber das. Das will man unendlich lange erleben. Das wusste ich in dieser, und es ist auch lustig, in dem Moment hat man keine Fragen mehr. Also es ist gleichzeitig Antworten auf, also man, es ist einfach alles klar. Das tönt so banal, aber es ist alles klar. Und ich bin dann zurückgekommen, also plötzlich war der Körper wieder da. Ich bin übrigens nicht umgefallen, ich stand wieder da. Und ich habe mich dann, pragmatisch wie ich bin, habe ich mich mal hingesetzt am Küchentisch, mal angefasst. Okay, das Materielle ist noch da, auch noch da. Ticke ich noch richtig? So ein bisschen Check gemacht, gefunden, doch, eigentlich kann ich noch. Dann muss das jetzt wahrscheinlich ein mystisches Erlebnis gewesen sein.
Hattest du vorher jemals so ein Erlebnis?
Nein.
Wolltest du so ein Erlebnis?
Nein. Um Himmels Willen nie. Mein Vater wollte das immer. Und ich habe immer gedacht, nee.
Und es kam aus dem Nichts. Und du hast
ja, aus dem
im
Nichts.
Prinzip, du hast dich beobachtet. Du hast einen Vorgang gesehen.
Genau. Ich habe mich gesehen. Ich habe gesehen, was noch nicht vollkommen ist und was schon okay ist.
Es ist ja schwierig,
sowas zu beschreiben. Und ich bin Gott begegnet. Und es war mir auch klar, dass ich nur einem Teil von Gott begegnet bin. Also diese reine Liebe. Aber dass das nur ein Teil ist und dass Gott selber noch viel größer ist, aber dass ich das wie nicht hätte ertragen können. Wahrscheinlich würde man da zersprengen. Also das war mir klar. Einfach nur, es war das äußerste Maß, was ich ertragen konnte an dieser Liebe, an dieser Harmonie. Und das Erlebnis ist ja dann weg. Aber die Erinnerung oder der Geschmack, also das, wenn du an einem Parfum gerochen hast, du erkennst das Parfum wieder, wenn du es wieder riechst. Also die Erinnerung war da und ich bin wie so von drüben wieder zurückgekommen. Ich hab alles ein bisschen anders wahrgenommen. Nicht mehr so vom Irdischen aus, sondern von drüben wieder ins Irdische. Also das ist so, ich kann es nicht wirklich beschreiben.
Fandest es war einfach schade, ein bisschen dass es vorbei war?
Hä?
Fandest du das schade?
Nein. Ist alles gut. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Aber es ist natürlich so etwas, das erschüttert einen bis zu tief. Also das geht wirklich ganz in die Tiefe. Und ich hatte dann, also man kann nicht wirklich schweigen. Ich glaube, wenn man das erste Mal sowas erlebt, kann man nicht wirklich schweigen. Und ich hatte dann Schwierigkeiten, ja, wem vertraue ich das an? Und es gab einen Priester, der war mit uns befreundet. Den kannte ich schon seit vielen Jahren. Und dem habe ich dann das mal erzählt. Und der hat, ja, auch die späteren Sachen, er hat dann sehr eigenartig, also es war eigentlich keine gute Idee von mir, dass ich es ihm erzählt habe. Ich glaube, er war mir einfach zu nah. Er hat dann gesagt, ja, weißt du, das gibt's alles, aber doch nicht du. Weißt du, konnte das irgendwie nicht einordnen, dass ich das, wir waren zu vertraut. Und dann, ich bin auch erschrocken. Also im ersten Moment, als es vorbei war, habe ich dann gedacht, wieso wird mir das geschenkt? Und einer meiner Lieblingssätze ist immer, es gibt nichts geschenkt im Leben, auch nicht von Gott. Ich wusste, das ist irgendein Vorschuss, irgendwas. Das hat man nicht einfach. Wieso soll ich jetzt als Hausfrau, noch ein bisschen Lehrerin, sowas erleben? Das war mir suspekt. Also da habe ich. Gut, ich habe dann daraufhin sehr viel gebetet. Stundenlang. Ich musste heulen über meine Sünden, die ich schon gemacht habe, um Verzeihung bin. Also das ging wirklich tief. Und ich bin von diesem Moment an auch in eine Gebetstiefe hineingekommen, die ich vorher nie hatte.
Kannst du das beschreiben, diese Gebetstiefe?
Weißt du, das ist
so vergleichen,
wie,
vergleichen.
Ja, ich versuche es mal ein bisschen. Das ist so wie wenn du, angenommen wir hätten jetzt ein Rohr und das ist so ein bisschen zugemüllt mit irgendwas, man nimmt schon was wahr, aber das war jetzt plötzlich wie durchgeputzt. Es war so eine direkte Verbindung zu Gott. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich so, oder beim Telefonieren, ich muss nicht zuerst eine Nummer wählen und vielleicht nimmt da einer ab und vielleicht gibt es eine Verbindung, sondern ich war da so in einer Dauerverbindung. Ich konnte einfach den Hörer nehmen und sprechen und er war schon da. Ich musste wie nicht mehr wählen. Weißt du, wie ich meine? Also ich bin so in eine, es war einfach eine ganz andere Tiefe, ein ganz anderes Beten. Aber es kam natürlich mal die ganze Schuld hoch, alles, was ich mir da was ich verbrochen habe, das kam natürlich, da muss ich heulen und immer wieder, also über Stunden. Also das hat sich dann, das waren ein paar wenige Tage vielleicht. Und dann kam dieser Priester zu Besuch und hat gesagt, Mutter Teresa ist heute gestorben. Und er hat mir das war wieder so kurz vor der Küche. Und anscheinend muss ich da reingeschaut haben. Er hat nur gesagt, wie schaust denn du rein? Wie wenn ich dir jetzt sagen würde, deine Mutter ist gestorben. Hast du eine Beziehung zu dieser Frau gehabt? Und ich habe gesagt, nein. Aber irgendwie kam mir das ganz schräg rein.
Es klingt auch schräg.
Ganz schräg rein. Und das hat, wieso erzählt er mir das jetzt? Und was hat das mit mir zu tun? Es hat mich irgendwie, es war so wie ein bisschen so, du, ich habe das einfach mal wahrgenommen. Dann haben wir schon übelst geschwant. Ich wollte ja nie so, ja, eben so extrem, wenn schon ins Kloster, dann aber einfach eine unter vielen, hä? So ein bisschen unscheinbar in der Ecke. Gut. Und dann, was war nachher? Ja, dann weiß ich nicht, wie viel später, das ist vielleicht nur ein Tag später, wahrscheinlich nicht mal. Irgendwann kam dann der liebe Gott persönlich. Ich habe ihn wahrgenommen, das war oben links. Ich war beim Bügeln im Keller, das weiß ich noch, war beim Bügeln. Und dann habe ich ihn wahrgenommen, wieder. Und wenn ich von Wahrnehmung spreche, kommt jetzt immer dieses Gefühl von dieser Liebe. Ich habe immer diese Liebe wieder gespürt, die mich wieder eingehüllt hat. Es war wieder dieses Gefühl, nicht so intensiv wie beim Einheitserlebnis, aber es war da, diese
also Gott
Wärme.
Nicht in, nicht in Persona,
nein,
sondern als...
Er war einfach da. Ich habe das einfach, ja, das ist schwierig. Einfach so wahrgenommen, der ist da und der lächelt mich an. Und er hat zu mir gesprochen und ich sage jetzt das auch, mich hat mal ein Psychiater, der sich so mit Mystik interessiert hat, mit ihm hatte ich mal ein Gespräch, der hat dann gesagt, Sie reden mit Gott, wie kann ich mir das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich höre nicht Stimmen, ich höre keine Stimmen. Es ist auf Gedankenbasis. Es sind Gedanken, die nicht von mir sind, es kommt in Gedanken rein. Also, und dann kam einfach der Satz, so pragmatisch wie ich veranlagt bin, Teresa ist bei mir, ich brauche wieder jemanden. Hä? Okay. Ich wusste, was das heißt. Das heißt, im weitesten Sinne Ordensgemeinschaftsgründung, oder?
Ja, man könnte alles auch sagen, Kalkutta.
Ja. Also einfach alles aufgeben. Und mit alles meine ich wirklich alles. Alles umkrempeln.
Das sind zwei Kinder.
Zu 100%.
Hä? Das sind zwei Kinder.
Ja. Also, ja, das...
Ah, cool.
Hast du Zeit? Ja. Ich erzähle...
Wir können auch eine Doppelfolge machen, kein
nein,
Problem.
Nein, ich zähle jetzt einfach mal alles. Du kannst ja dann immer noch... Gut. Und dann, ich war überhaupt nicht begeistert. Also das war nicht so, dass ich jetzt einfach mein Fischernetz weglege und Jesus nachfolge. Im Gegenteil, das war zuerst mal so ein, nee.
Kann ich gut
nicht? Nicht mit mir. Nicht mit mir.
Such da jemand anderes.
Ja, da bist du echt an der falschen Adresse. Ich habe gesagt, ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin da nicht geeignet. ich habe, und das dauerte etwa 3 Tage, ich habe dann immer versucht, ihm ein bisschen auszuweichen, mich abzulenken, habe darüber nachgedacht, aber wollte auch immer wieder beten, dann war ich wieder in der Verbindung, also war es so hin, also ist noch schwierig, auf ihn wütend zu sein, ich war ja nicht wirklich wütend. Und dann habe ich mir, ich habe dann schon immer gedacht, hey, gegen was für eine Macht lehnst du dich da auf? Was machst du da? Er könnte dich ja auf der Stelle sterben lassen. Wäre ja auch okay. Hätte er ja auch machen können. Und dann musste ich mir auch eingestehen, eigentlich habe ich ja alle meine Wünsche erfüllt. Also eigentlich habe ich das, was ich im Leben erleben wollte, hatte ich ja hinter mir. Wieso nicht der Rest für ihn? Das waren so meine Gedanken. Aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich kann das, ich kriege das nicht auf die Reihe. Habe ihm dann gute Vorschläge gemacht von Leuten, von denen ich wusste, dass sie genau so was wollten. Habe gesagt, hey, klopf doch mal dort an oder nimm doch mal die können das besser. Aber ich habe gemerkt, er ist einfach da und der wartet, lächelt mich freundlich. Und der wartet einfach, bis ich Ja sage. Der ist so hartnäckig wie ich, oder? Und ich weiß noch, das war dann so am 3. Tag, habe ich gesagt, schau mal, ja, eigentlich ja schon, aber ich kann das nicht. Ich habe gesagt, die Demut, die man dazu braucht, die habe ich, das weiß ich, die habe ich. Aber das braucht so einen unbeirrbaren Glauben. Ich muss ja dann immer hart, da hat man ja so Zugpferdchen, also man geht ja voraus. Ich müsste ja immer hart genau wissen, wo gehe ich denn hin, das weiß ich doch nicht. Diesen Glauben habe ich nicht. Und dann hat er mir gesagt, ich sage dir immer hart genau, was du tun musst. Und gehorchen, das kannst du doch. Da muss ich sagen, okay, gehorchen kann ich. Dann habe ich Ja gesagt.
Du dachtest aber nicht an Kids und
nee, also wenn er mit so einem Vorschlag macht, ist alles inbegriffen.
Okay.
Ja, ich habe ihm ja das am Anfang gesagt. Dass ich noch, und nachher muss ich ihn nicht darauf hinweisen, was um mich herum ist. Und
dann bin ich jetzt gespannt.
Also dann, und das muss ich dir jetzt sagen, ich habe ja nichts aufgeschrieben und ich habe das zum Teil auch ein bisschen erfolgreich verdrängt. Das hat sich vielleicht jetzt so über ein Jahr, vielleicht eineinhalb, hat sich jetzt das hingezogen. Das waren dann auf mehreren Ebenen war das. Einerseits muss ich alles umkrempeln. Also ich sage jetzt mal von langen Haaren, kurzen Röcken zu kurze Haare, lange Röcke. Ich musste mich... Also ich bin eigentlich immer nur schwarz gekleidet seit dann, wenn ich nicht gerade das Ordenskleid trage. Also habe ich wirklich nur schwarze Kleider, schwarze Röcke, keine Hosen mehr. Es war für das Umfeld schwierig zu verstehen, was da passiert. Also mein ganzes Umfeld hat sehr irritiert, logischerweise sehr irritiert reagiert. Also der ganze Wandel, ich habe viele weggegeben, ich musste mich von ganz vielen materiellen Dingen trennen, wobei ich mit Materiellem nicht Mühe habe, auch nicht mit Erinnerungsstücken, das kann ich gut. Ich musste alle Freundschaften abbrechen.
Aber was machtest du mit diesen Fragen, Mama, was machst du eigentlich?
Für die Kinder war das, ich sage jetzt mal, das kleinste Problem. Ich war ja Mama und ich war da. Das war ja so ein Prozess und wir waren im Haus, ich war alleinerziehend da und die Mama war ja da. Sie wussten ja klar, wenn die Mama so allein im Ecken sitzt, dann betet sie. Das hat man auch gesagt, wenn sie Besuch hatten. Das ist die Mama, die ist am Beten, die lassen wir jetzt, wir spielen. Aber ich war ja auch 100% Mama. Also weißt du, was ich meine? Da war ich noch 100% Mama.
Ja.
Du kommst schon, wart noch ein bisschen mit den Kindern. Das ist das Traurigste. Ja, ja. Naja, also. Und das war so dieser ganze Wandel. Auf der anderen Seite war es das Beten. Also Gott hat mich gelehrt, wie er will, dass ich bete, wie wir unseren Kontakt pflegen miteinander. Dann kamen Visionen, ein paar. Also Visionen sind ja so wie, sie sind so real wie die Realität. Aber es sind Situationen, die dir irgendwie weiterhelfen oder einen Tipp geben oder eine Information beinhalten. Aber im Gegensatz zum Traum sind sie ganz klar in den Farben, alles, dass du hast das Gefühl, es passiert wirklich. Visionen habe ich immer nur gehabt, so nach einer Stunde beten. Also von Beten reden wir jetzt vom kontemplativen Gebet, von absoluter Gedankenlosigkeit, also kein Gedanke mehr an die Welt, wirklich nur noch in Verbindung mit Gott. Einander anschauen, einander lieben. Und so eine halbe Stunde bis eine Stunde kamen dann je nachdem mal so Visionen. Ich hatte etwa 7 Visionen, gehe jetzt mal da nicht weiter drauf rein. Und dann hatte ich auch etwa 3 Christusbegegnungen. Eine will ich erzählen, weil die war sehr schön. Da war ich noch in Basel einkaufen und stieg dann ins Tram. Ich weiß noch, ich wollte mit einem 5-Franken-Stück wollte ich ein Billett lösen. Da hatte ich noch kein U-Abo. Und irgendwie habe ich gemerkt, nee, dieses 5-Franken-Stück ist für was anderes bestimmt. Habe es in die Tasche genommen, bin eingestiegen. So zu der Zeit, wo es da so im Tram überall so, Achtung, Taschendiebe, was weiß ich, hatte Taschen voll und ich hatte in der Hand noch einen Kuchenkarton. Das weiß ich noch. Und dann stieg vorne einer ein, so Chunky, hat Jesus so nach Bildern, wie man ihn dargestellt sieht, sehr ähnlich gesehen, aber so ein bisschen heruntergekommen natürlich. Hä? Der ist eingestiegen, kam dann von vorne und hat so bei jeder gesagt, Madame, hätten Sie mir ein bisschen Kleingeld oder irgend sowas. Natürlich alle weg. Und dann kam er zu mir und ich wusste, okay, der kriegt jetzt diese 5 Franken. Und der ist dann gekommen, gleicher Spruch. Ich habe ihm die Tortenschachtel in die Hand gedrückt und sage, halt mal, 5 Fränkler rausgenommen, Torte wieder weggenommen, 5 Frankenstück gegeben. Und dann ist er auf mich zugekommen und hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben. Und ich sagte, ich habe nie mehr in meinem Leben, weder vorher noch erst, so einen zärtlichen Kuss bekommen. Er ist dann gegangen, ist dann nach hinten gegangen und bei der nächsten Station habe ich noch mal nach hinten geschaut und er hat zurückgeschaut und hat in die Hand und hat noch mal so gemacht und mich noch mal angelächelt. Aber es war, für mich war das eindeutig, weil es wieder diese Liebe war. Die kam wirklich von der Backe her wieder durch mich hindurch. Hatte dann noch zweimal so. Also so der ganze Prozess von Beten lernen, von Sachen aufgeben, weggeben, war aber auch immer gepflastert mit immer so Blumenstrauß vom Himmel, wieder ich bin da, ich bin für dich da, ich begegne dir hier, ich begegne dir da. Und jetzt kommen wir zu den Kindern. Wenn irgend sowas ist, also für mich ist dann ganz klar, wenn Gott etwas von mir will und ich das mache, dann schaut er zu allen anderen. Dann habe ich den besten Babysitter, dann funktioniert alles rum. Dieses Gottvertrauen, das habe ich schon gehabt. Das haben meine Nachbarinnen haben das oft gesagt, hast du so viel Vertrauen zu deinen Kindern? Habe ich ihm gesagt, nö, zu den Kindern habe ich überhaupt kein Vertrauen, habe ich gesagt. Aber grenzenloses Gottvertrauen. Und also es war immer irgendwie stimmig und es war nie ein Problem. Also die Kinder haben nie gefragt, Mami, was machst du da? Das war wirklich nie. Das ist einfach, die sind mit mir aufgewachsen, wir waren unsere Familie, das hat gut funktioniert. Gut, und das war so dieser Prozess und ich musste mich dann von allen Freunden trennen und ich hatte Freundinnen, die hatte ich seit 30 Jahren. Ich war damals 37. Die eine hat ganz heftig reagiert, die hat mir dann so per Blumendienst so einen Sarg, weißt du, was ein Sargbucke ist?
Ja.
Also, ja, hat mir sowas geschickt. Also es ging da recht emotional zu. Ja, und dann kam der Moment und ich musste auch ganz dumme Sachen machen. Weißt du, so irgendwo etwas verkünden oder irgendwas, weil ich, wie gesagt, ich will nicht auffallen. Und es war so, aber man muss alles, in diesem Moment muss man alles loslassen. Und mir war damals schon wichtig, was denken die Leute von mir. Also ich war so, ich sage jetzt mal so, eigentlich integer und auch vernünftig unterwegs und ich wollte nicht, dass die Leute denken, was ist denn jetzt mit der komisch? Also genau. Da hatte ich, mit dem hatte ich Mühe. Deshalb musste ich immer so über meinen Schatten springen und ein paar Dinge machen, wo ich gedacht habe, ums Himmels Willen, einfach, dass ich das loswerde. So quasi, ich mache einfach den Willen Gottes, egal was der Rest der Welt davon hält. Das musste ich lernen. Das war für mich eine schwierige Lektion. Habe das aber dann geschafft. Ein paar Mal wollte ich mich so ein bisschen weigern, habe es dann doch gemacht. Also, und dann kam das Schlimmste.
Das war ein richtiger Cliffhanger, oder? Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Also, wem das schon so strange war, schon mal Vorfreude in 2 Wochen. Ja, in 2 Wochen kommt der nächste Film, Teil 2 mit Schwester Yvonne. Und auch der hat es in sich. Freut euch drauf. Gebt ihr dicke, fette Daumen. Schreibt in die Kommentare. Wir schalten sie dann frei zum Schutz von Schwester Yvonne. 2 Wochen und bis dahin bleibt oder werdet so performen. Macht's gut.